Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News Update. Heute ist Freitag, der 20. Februar. Mein Name ist Christian Selos und bei mir sind heute Mareike Täufer und Carsten Kloth. Hallo ihr zwei.
Hallo Christian.
Guten Morgen.
Schön, dass ihr dabei seid. Nach 14 Tagen haben wir heute wieder eine reguläre Folge, weil in der vergangenen Woche waren wir ja alle bei der eWorld in Essen und haben dort auch eine Sonderfolge aufgezeichnet. Auf die komme ich zum Schluss nochmal kurz zu sprechen. Kurz vor der eWorld tauchte ein Thema auf, das uns in dieser Folge sicherlich jetzt noch mal intensiv beschäftigen wird. Das war das Thema der vergangenen zwei Wochen. Ein Referentenentwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium zur Anpassung des Energiewirtschaftsgesetzes und des EEGs. Kurz hat das schon relativ schnell einen Namen gefunden, das Netzpaket. Und Carsten, das Netzpaket von Bundeswirtschaftsministerin Reiche in ihrem Haus auf den Weg gebracht. Im Prinzip geht es um zwei größere Themen. Einmal um eine Neusortierung der Netzanschlussverfahren. Darüber haben wir hier in diversen Folgen schon darüber gesprochen. Und im zweiten Teil dann um eine bessere Synchronisierung von erneuerbaren Ausbau und Netzausbau. Auch das ist ein Thema, das uns ja durchaus hier schon beschäftigt hat, unter anderem als wir intensiv über das Energiewendemonitoring und die Schlussfolgerungen aus dem Hause Reiche gesprochen haben. Lass uns doch mal kurz einsteigen beim Thema Netzanschlussverfahren. Ich glaube, der Handlungsbedarf ist an der Stelle offensichtlich. Im Entwurf wird nochmal auf die Vielzahl der Anträge von Batteriespeichern verwiesen, die momentan im Prinzip vor den Netzen stehen, sich dort knubbeln. Projekte unterschiedlichster Art, manche Projekte, die werden an verschiedenen Standorten mehrfach eingereicht. Dadurch gibt es ein großes Volumen momentan, über 400 Gigawatt allein an Batteriespeichern. Dazu kommen Rechenzentren, die erneuerbaren Anlagen natürlich auch, aber auch Industrieanlagen sind natürlich davon betroffen. Bisher gibt es das Windhund-Verfahren, also quasi eine lange Schlange. Jeder, der hinten ankommt, darf sich in die Schlange stellen. Und dieses Verfahren trägt eigentlich nicht in die Zukunft bei der Vielzahl an Anträgen, die die Netzbetreiber zu bearbeiten haben. Und deshalb gibt es jetzt aus dem Bundeswirtschaftsministerium einen neuen Vorschlag dazu. Lass uns noch mal kurz so ein bisschen die Eckpunkte zusammentragen.
Genau, du hast es schon gesagt. Also Kernpunkte sind auf der einen Seite ein neues Priorisierungs- und Reihungsverfahren für Netzanschlüsse, auf der anderen Seite eben Steuerungsinstrumente wie den Redispatch-Vorbehalt und die Einführung von Baukostenzuschüssen für Einspeiser. Darüber hinaus enthält dieser Leak, es ist ja noch kein fertiger Entwurf, sondern ein Leak, ein relativ früher Leak eines Referentenentwurfs. Der enthält noch Konzepte wie Einspeisenetze oder VNB-Einspeisesteckdosen, aber ich denke, wir konzentrieren uns mal auf das Wichtige. Das ist dann eben zum einen die Priorisierung. Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber sollen künftig eigene Verfahren festlegen dürfen, in welcher Reihenfolge sie Netzanschlüsse realisieren. Also gelten soll das Ganze bei Anschlüssen ab 135 kW und es soll der Kontrolle der B-Netz A unterliegen. Und es gibt da auch schon ein Modell, das haben die Übertragungsnetzbetreiber vor einiger Zeit vorgestellt. Das ist sozusagen ein Reifegradverfahren statt Windhundverfahren. Und die Reihenfolge soll eben dann festgelegt werden, auch unter Kriterien wie Flächensicherung, Genehmigungsstand, Finanzierung, das soll alles eine Rolle spielen. Auch daran gibt es Kritik, nach dem Motto, den Monopolisten wird hier noch mehr Macht zugespielt. Aber naja, es ist, sagen wir mal, in dem Paket vergleichsweise der weniger kritische Punkt, würde ich mal sagen.
Ja, im Prinzip, weil ich ja eingangs schon gesagt habe, der Handlungsbedarf, ich glaube, der ist da an der Stelle ziemlich offensichtlich. Trotzdem kann man da natürlich über Details diskutieren. Vorgesehen ist es, wie du gerade schon gesagt hast, dass die Übertragungsnetzbetreiber jetzt auch erstmal Modelle und Kriterien entwickelt haben, sie schon getan. Die Bundesnetzagentur muss das sozusagen prüfen und bestätigen. Und dann wäre es auch den Verteilnetzbetreibern im Anschluss gestattet, auf diese Kriterien zuzugreifen. eigene Netzanschlussprüfkriterien aufzusetzen. Und da geht es, glaube ich, schon so ein bisschen bei der Kritik los. Wir haben weit über 800 Verteilnetzbetreiber, wenn natürlich jetzt jeder loslegt mit eigenen Kriterien. Ich glaube, das ist schon mal so ein Kritikpunkt, gerade für Projektentwickler. Dann eben eine riesige Herausforderung, die es an anderen Stellen ja durchaus auch genauso in der Form schon gibt. Aber auch die Verteilnetzbetreiber zeigen nicht alle Daumen nach oben, weil sie einerseits die Frage stellen, ob die Kriterien der Übertragungsnetzbetreiber unbedingt auch mit denen der Verteilnetzbetreiber so gleichzusetzen sind. Und auch diese Reifegradprüfung ist bei allem, was ich bisher erfahren konnte, bei den Verteilnetzbetreibern durchaus ein bisschen umstritten, weil sie sagen, wir haben ja sowieso schon einen irren Aufwand einfach durch die Vielzahl der Anträge. Wenn wir jetzt in alle Anträge noch reingehen und die nach Reifegraden sortieren müssen, ist das auch ein erheblicher Aufwand. Also es ist noch nicht so, dass sie es ablehnen, aber sie bringen zumindest mal diesen Punkt mit ein, finde ich durchaus ganz interessant und im Gegenzug so ein bisschen die Perspektive der Netzbetreiber eigentlich auf andere Vorschläge, dass da digitale Anschlussverfahren etabliert werden müssen und Online-Transparenzportale, da gab es zumindest auch vom Stadtwerkeverband nochmal so eine kleine Anmerkung, da muss man mal genau auf die Ausgestaltung gucken, wie es dann immer so ist. Wenn jemand mit Digitalisierung droht. Aber im Prinzip, du sagst es, das ist eigentlich nicht der kritische Punkt, weil kritisch wird es dann eigentlich, wenn es um neue Lokalisierungsanreize für Erneuerbare geht. Also da geht es eigentlich um genau diese Synchronisierung von erneuerbaren Zubau und Netzausbau. Wir haben da leider beim Tempo eine gewisse Differenz. Erneuerbaren kommen wesentlich schneller ans Netz, als die Netze selbst ausgebaut werden können. Das will Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche mit ihrem Vorschlag angehen. Und sie hat aber durchaus da große Hebel angesetzt, die gerade in der erneuerbaren Branche für viel Wirbel sorgen.
Ja, kritisch wird es immer, wenn es ums Geld geht. Und das ist vor allen Dingen bei den Baukostenzuschüssen natürlich der Fall, weil das natürlich für die Erneuerbaren dann ein unmittelbarer Kostenpunkt wäre. Also schon heute gibt es ja Baukostenzuschüsse. Die können die Netzbetreiber bei größeren Bauvorhaben durchaus verlangen, allerdings nur für Verbraucher und nicht, wie jetzt geplant, auch für Einspeiser. Und da sagen jetzt dann natürlich viele, puh, das wird den Ausbau ausbremsen. Ein Kritikpunkt wäre zum Beispiel im Privatsegment, wenn man zum Beispiel bei bestehenden Netzanschlüssen für neue PV-Anlagen dann nochmal einen Baukostenzuschuss verlangt. Also wenn sich jemand, typischer Haushalt, seine CKW-Anlage aufs Dach packt und dann nochmal zahlen muss, das wird dann natürlich schwierig an der Stelle. Beispielsweise. Es gibt aber auch Stimmen, die Baukostenzuschüsse durchaus verteidigen. Also Andreas Löschel beispielsweise von der Ruhr-Uni Bochum, der sagt, dass die Änderungen bei der Netzgeldsystematik wie die diskutierten Baukostenzuschüsse in die richtige Richtung gehen und zumindest stärker räumlich differenzieren und auch die zukünftige Entwicklung besser abbilden als eben der diskutierte Redispatch-Vorbehalt. Und an dem entzündet sich dann in der Tat die meiste Kritik. Die kommt dann nicht nur aus der Branche, auch aus der Politik. Ich will es hier kurz erwähnen, weil es tatsächlich Wogen geschlagen hat. Also auch die SPD sagt, schwächt die Investitionsanreize bis zu massiven Hemmnissen. Die Grünen gehen noch viel weiter, sprechen vom Energiewende-Killer und kündigen an, das Netzpaket stoppen zu wollen, was Parteichef Felix Banatschak so gesagt hat. Und es gab sogar dann Protestaktionen vor dem Bundeswirtschaftsministerium. Der Organisation Compact hat dort ein Rotorblatt einer ausgemusterten Windkraftanlage vorgefahren und Schrott aus ausrangierten Solarpanels. Und dann stand auf dem Rotorblatt Energiewende nicht verschrotten. Kritik natürlich auch vom BEE, dem Erneuerbaren Verband, von Ursula Hein-Esser, immerhin Parteikollegin von Katharina Reiche. Das wäre alles Gift für die benötigten Investitionen. Also man kann sagen, die Branche läuft Sturm, vor allen Dingen gegen den Redispatch-Vorbehalt.
Es wird, glaube ich, wichtig, das vielleicht an der Stelle auch nochmal genau zu differenzieren, weil eigentlich sieht ja das Papier mehrere Vorschläge vor. Im Kern sind es eben diese beiden. Das eine, der Baukostenzuschuss. Ich glaube tatsächlich, dass es da auch in Teilen der Branche, der erneuerbaren Branche, doch durchaus auch ein Verständnis dafür gibt. Haben wir auch selber so schon vernommen. Wir haben beim letzten Energate-Forum in Berlin auch darüber gesprochen. Da gab es aus der erneuerbaren Branche durchaus Signal, dass man sagt, es ist klar, dass da was kommen wird, weil maßgeblicher Treiber der Netzausbaukosten oder des Netzausbaus generell sind mittlerweile nun mal Erneuerbare oder Speicher auf der anderen Seite. Und das sind eben nicht die Verbraucher, sondern die, die das Netz von der anderen Seite nutzen, also eher Einspeiser. Und dass die sich auch an den Netzausbaukosten beteiligen im Gegensatz zur Vergangenheit. Ich glaube, damit haben sich schon viele auch letztendlich abgefunden, auch wenn es das natürlich die Marge ein Stück weit schmälert. Aber ich glaube, kritisch wird es dann tatsächlich bei dem Thema Redispatch-Vorbehalt, weil das ist tatsächlich ein Instrument, über das zwar jetzt auch schon ein bisschen länger gesprochen wird, aber in dem Ausmaß, in dem das kommen soll, ist es wahrscheinlich ein Punkt, über den tatsächlich nochmal kritisch diskutiert werden muss.
Genau, worum geht's? Also, im Gesetzentwurf steht, die Netzbetreiber sollen bei Neuanschlüssen von erneuerbaren Energien in sogenannten kapazitätslimitierten Netzgebieten den Anschluss ablehnen dürfen. Gemeint sind also Regionen, in denen im Vorjahr mehr als 3% des erzeugten Stroms aufgrund von Netzengpässen abgeregelt wurden. Es sei denn, die Produzenten verzichten auf Entschädigungszahlen für den, Zahlungen für den Redispatch, und zwar über 10 Jahre. Das sägt natürlich ein Stück weit am Einspeisevorrang von Erneuerbaren. Wird auch tatsächlich unter den Netzbetreibern nicht so eindeutig begrüßt, also zumindest Stefan Dohler, Vorstandsvorsitzender bei EWE, aber auch Präsident beim BDEW, sagt, dass wir jetzt angesichts der überlasteten Netze nicht auf weniger Energiewende setzen dürfen, sondern tatsächlich mehr ausbauen und digitalisieren müssen und nicht neue Vorbehalte aufbauen sollten, sondern das bestehende Referenzertragsmodell im EEG weiterentwickeln sollten. Also Lob kommt eher, sagen wir mal, aus dem E.ON-Universum für die ganze Geschichte. Und da stammt der Vorschlag eines Redispatch-Vorbehalts auch her. So schlug nämlich der mehrheitlich zu E.ON gehörenden Netzbetreiber EDIS im Dezember 2021 zusammen mit eBridge Consulting dieses Instrument schon vor als eine Lösung für Mecklenburg-Vorpommern vor allen Dingen und Brandenburg, also den Flächenländern, die viel Erneuerbaren haben und viele Netzanschluss begehren. Dann haben wir noch ein vierseitiges Papier aus dem Juni 2023 von EDIS und eBridge. Da haben die das dann ausformuliert, das Ganze. Und dieses Papier hat es dann tatsächlich auch in den Monitoringbericht des Bundeswirtschaftsministeriums geschafft. Allerdings nur in die Bestandsaufnahme und nicht in die Handlungsoption. Also es wird da nicht ausdrücklich empfohlen.
Ja, das ist vielleicht nochmal ein ganz interessanter Punkt tatsächlich. Es gibt ja einerseits den Monitoringprozess, den das Bundeswirtschaftsministerium beauftragt hatte, zu Beginn der Legislaturperiode, um nochmal den Sachstand im Energiemarkt zu erfassen und dann daraus abgeleitet 10 Empfehlungen durch das Ministerium selbst. Das Monitoring wurde durch unabhängige Gutachter verfasst und die hatten diesen Redispatch-Vorbehalt eigentlich nicht da drin. Vielleicht nochmal ganz kurz erläutert, was ist das eigentlich? Also immer dann, wenn zu viel erneuerbaren Strom produziert wird, dann ist es bisher eben möglich, die Anlagen abzuschalten. Sie kriegen aber für die abgeschaltete Menge dann trotzdem eine Entschädigungszahlung. Und genau das soll dann eben künftig nicht mehr stattfinden. Wenn wir jetzt mal zurückgucken ins Jahr 2025, da waren zuletzt so rund 4% der erneuerbaren Produktion, die da abgeregelt wurden. Und das ist natürlich dann schon eine nennenswerte Zahl. Das heißt, letztendlich einfach mal grob in Summe drüber gelegt, für die erneuerbaren Branche 4% Umsatzeinbußen. Allerdings, das sind natürlich bestimmte Netzgebiete. Du hast es auch gerade schon gesagt. Wer ist davon besonders betroffen? Das sind natürlich dann irgendwie Schleswig-Holstein, das ist wahrscheinlich Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, dort, wo vor allem ganz viel Wind steht. Allerdings, es wurde jetzt gerade im vergangenen Jahr auch viel Photovoltaik abgeriegelt. Das ist dann eher im Süden. Auch dort könnten bestimmte Netzgebiete betroffen sein, die dann wahrscheinlich auch deutlich über den 3% liegen. Aber diese 3% ist jetzt auch keine besonders hohe Hürde. Die wird wahrscheinlich schon auch in nennenswerten Netzgebieten in Deutschland eigentlich erreicht.
Ja, höchstwahrscheinlich. Also aus diesem Grund hat Mecklenburg-Vorpommern ja auch schon so ein Instrument oder will so ein Instrument einführen. Es gibt eine Bundesratsinitiative in einer etwas gemäßigteren Version. Also die wollen dann eben diesen Verzicht auf die Entschädigungszahlung nur für 3 Jahre festlegen. Das ist sowieso ein Punkt, da musste man auch nochmal genau drauf schauen, weil es gibt jetzt ein Rechtsgutachten im Auftrag des Bundesverbands Windenergie, was besagt, dass dieser Verzicht auf die Entschädigungszahlung europarechtswidrig ist. Denn nach der Elektrizitätsbinnenmarktverordnung müssten Netzbetreiber Redispatch-Maßnahmen auf jeden Fall entschädigen. Zwar kann man jetzt natürlich so argumentieren, ja, sie verzichten quasi freiwillig darauf, weil sie ja den Netzanschluss in diesen schwierigen Gebieten haben wollen. Aber das hat BWE-Präsidentin Bärbel Heidebrück bei einem Pressegespräch deutlich gemacht, von Freiwilligkeit könne hier ja keine Rede sein. Zudem dürfe so ein Verzicht nur in Ausnahmen greifen und das Paket, das würde ihn aber zur Regel machen. Also sie geht sogar noch weiter und warnt vor einem europarechtlichen Debakel und verweist auf den Mautskandal, also es wäre so eine Art Maut 2.0, wir erinnern uns, Andreas Scheuer, CSU. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen schräger Vergleich, aber in der Tat könnte es hier europarechtlich Probleme geben.
Ja, da wird ganz oben ins Regal gegriffen bei der Argumentation. Wir sehen auf jeden Fall bei dem Thema sehr viel Aufgeregtheit natürlich erstmal. Klar, es geht tatsächlich eben auch um Erlöse. Du hast es zum Einstieg gesagt, es geht ums Geld. Und wenn es ums Geld geht, dann knirscht es irgendwie schnell mal. Wenn wir jetzt nochmal so auf den Entwurf drauf gucken und sagen, wie bewerten wir das? Ich glaube, erstmal muss man sagen, es muss schon was passieren an der Stelle, weil in Netzgebiete, die jetzt schon eigentlich überfüllt sind, weiter munter Erneuerbare reinzubauen, ohne jegliche Einschränkung, die Perspektive kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, dass das nicht das effizienteste ist. Die Redispatch-Kosten insgesamt belaufen sich ja momentan auf so knapp unter 3 Milliarden Euro pro Jahr. Müssen wir mal abwarten, wo sie sich hinbewegen für das Jahr 2025 insgesamt. Die Zahl ist noch nicht bekannt. Katharina Reicher hatte angedeutet, dass sie steigen, vielleicht sich auch eher auf dem Level der Vorjahre bewegen. Aber sind natürlich erstmal volkswirtschaftliche Kosten, die anfallen. Und es geht in Summe ja darum, dieses Problem der beiden unterschiedlichen Geschwindigkeiten irgendwie zusammenzubringen. Trotzdem, wenn man auf den Entwurf drauf guckt, würde man sagen, es ist eher das langsamere Pferd im Rennen, das das Tempo bestimmt, weil ich glaube, die Kritikpunkte, die es jetzt daran gibt, das ist sicherlich einmal die 3%. Wo kommt diese Grenze her? Die 10 Jahre, für die solche Gebiete dann als kapazitätslimitiert ausgewiesen werden sollen, das ist schon das Maximum. Das muss man schon sagen. Das ist schon sehr weit oben an der Grenze. Und was ich sagen würde, persönlich fehlt einfach, was resultiert daraus, wenn man ein kapazitätslimitiertes Netzgebiet ausweist? Welche Konsequenzen gibt es dann für die Netzbetreiber? Und das fehlt mir an der Stelle ein bisschen, dass man dann auch sagt, okay, da wird dann auch der Druck erhöht, damit dieser Engpass zügiger behoben wird. Klar, die Netzbetreiber nehmen viel Geld in die Hand, um die Netze auszubauen, ja, aber trotzdem, um eine Ausgewogenheit zu erreichen, reicht es, glaube ich, nicht zu sagen, ja, die Notwendigkeit, die Netze auszubauen, die besteht sowieso. Ich glaube, da wäre es für eine Ausgewogenheit besser, auch da gegebenenfalls nochmal ein paar Formulierungen mit reinzunehmen, was die Netzbetreiber dann konkret für Schlussfolgerungen für sich selbst ziehen müssen in diesen Sondergebieten.
Ja, ich denke auch, das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Also du sagst es ganz richtig, es muss was passieren. Wir haben da unterschiedliche Geschwindigkeiten bei den Netzen und beim erneuerbaren Ausbau und irgendwie muss das zusammengebracht werden. Jetzt kann ich die erneuerbaren Branche gut verstehen, die sagt, wieso wird hier alle Macht den Netzbetreibern zugespielt und wir müssen uns dann nach denen richten. Also es sind schon groß, der Entwurf enthält schon große Zugeständnisse an den Netzbetreibern. Klar, Ausbaupflicht bleibt bestehen, aber so eine gewisse Schlagseite kann man dem vielleicht attestieren. Und naja, auf jeden Fall, Frau Reiche steht unter Druck, würde ich sagen. Sie hat dann jetzt ein Interview gegeben, in dem sie das Ganze auch verteidigt, in dem sie auch andeutet, hier ist noch nichts entschieden oder festgelegt. Ich vermute mal, dass gerade beim Redispatch-Vorbehalt das Ganze noch abgemildert wird.
Dieses Interview ist ja eigentlich nochmal ein interessanter Vorgang, weil du hast ja so einen Mautvergleich gezogen. Man könnte das auch in Vergleich ziehen jetzt zu dem Gebäudeenergiegesetz der vergangenen Legislaturperiode. Ja. Auch der ist damals durchgestochen worden. Das heißt also in einer Phase, als er noch nicht zur Veröffentlichung gedacht war, an die Medien gegeben. Da ist jetzt hier das Gleiche passiert. Die Vermutung liegt nahe, dass das eher aus SPD-nahen Kreisen passiert ist, um zu zeigen, guckt mal hier, was das Wirtschaftsministerium vorhat. Und Katharina Reiche sah sich jetzt auch vielleicht selbst genötigt, hier ein Interview dem Handelsblatt zu geben, um nochmal eine eigene Einordnung zu geben und vielleicht das Ganze auch ein bisschen abzumildern, weil sie sagt, das ist ja jetzt ein Entwurf in einem frühen Stadium, also eigentlich schon ein Stück weit veraltet und da ist noch nichts entschieden, weil da hat ja noch nicht mal eine Ressortabstimmung stattgefunden. Das heißt also eine Einigung und Absprache mit den anderen Ministerien. Sie verweist darauf, dass es eine Verbändeanhörung noch gibt, wo die Verbände ihre Positionen einbringen können und dann das eigentliche parlamentarische Verfahren Bundesrat, Bundestag danach erst läuft. Also sie sagt, da wird sich auch noch viel ändern. Sie verteidigt das natürlich auch in Punkten, aber ich glaube, trotz alledem, so eine gewisse Schlagseite, die ist eben da, wie wir es gerade schon angedeutet haben. Und ja, man darf gespannt sein, wie die Geschichte weitergeht.
In der Tat, der Netzanschlusshammer nach dem Heizungshammer.
Ja. Also da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Und interessanterweise gab es in diesem Interview, das wir gerade angesprochen hatten, noch ein zweites zentrales Thema. Auch ein Thema, das für die Ministerin gerade etwas unangenehm ist, nämlich die Frage der Gasspeicher. Und da sprechen wir jetzt gleich mit Mareike drüber, aber vorher geben wir einmal ab für eine Information.
Der Smart Meter Rollout gilt als Schlüsselprojekt der Energiewende und zugleich als regulatorisch anspruchsvoll und operativ komplex. Neue Impulse kommen aus dem Bundeswirtschaftsministerium, insbesondere zur Ausgestaltung der Marktrollen im Messestellenbetrieb. Gleichzeitig steht der Markt vor Herausforderungen bei Umsetzung, Kosten, Akzeptanz und Geschwindigkeit. Wo stehen wir heute und wie können Regulierung und Marktdynamik besser zusammenspielen? Darüber diskutieren wir im Energate Talk zwischen Regulierung und Wettbewerb, der Smart Meter Rollout im Realitätscheck am 26. Februar 2026 um 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter www.energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Okay, und dann sind wir zurück Mareike, du bist heute bei uns als Gasexpertin in unserer Redaktion. Du hast dich mit der Frage der Gasspeicher beschäftigt in den letzten Monaten und Wochen. Auch ein Thema, das uns immer wieder begleitet, weil man stellt tatsächlich fest, es gibt momentan eine gewisse Unwucht in der ganzen Entwicklung der Gasspeicherbefüllung. Und vor allem, wir haben ordentlich kalten Winter, zumindest in Teilen Deutschlands. In dem Teil, in dem Carsten und ich sitzen, in Berlin, ist es tatsächlich schon länger außergewöhnlich kalt und immer noch, auch wenn jetzt ein paar wärmere Tage uns bevorstehen sollten. Aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass die Gasspeicher momentan relativ gering befüllt sind. Letzter Stand, der uns jetzt heute Morgen bekannt ist, ist vom Mittwoch, 18.02., da waren es 21,64%. Das ist relativ wenig, wenn man dann mal drauf guckt, wie ging das jetzt in den letzten Tagen so runter. Teilweise mal bis zu 1%, vielleicht auch nur ein halbe Prozent. Aber es deutet sich auf jeden Fall an, dass wir übers Wochenende gegebenenfalls unter 20% kommen. Und das ist schon so eine Marke, wenn man überlegt, der 1. Februar, da gibt es ja die Füllstandsvorgabe, da müssen die Speicher im Schnitt insgesamt zu 30% befüllt sein. Jetzt sind wir nur noch bei 20. Es hat auch bestimmte technische Implikationen. Also wenn Speicher gering gefüllt sind, da wird gerne mal die Marke von 20% genannt, dann ist es auch mit der Ausspeicherung gar nicht mehr so einfach. Also ganz leer kann man einen Speicher dann auch nicht machen. Und es ist eine Diskussion entbrannt, die auch nochmal zu einer Sondersitzung im Wirtschaftsausschuss des Bundestages geführt hat. Mareike, wie haarig ist es denn jetzt mit unserer Gasversorgung?
Ja, also ich wüsste zumindest nicht, dass die Gasbranche, Frau Reiche, ausgediente Pipelines oder vielleicht einen Verdichter vor die Tür geschmissen haben. Also so schlimm war es dann nicht. Aber es gab tatsächlich eine Sondersitzung und Frau Reiche musste sich da erklären. Es ging um das Thema, wie sicher ist eigentlich unsere Erdgasversorgung gerade mit Blick auf die leeren Speicher. Du hast es gesagt, wir liegen gerade bei 20%, um die 20%. Und also es ist im Vorfeld schon aus der Branche auch so ein Stück weit, also der Ruf ist lauter geworden nach einer Gasspeicherreserve. Also es war schon ein diskutiertes Thema. Müssen wir uns stärker absichern, auch gegen Krisenfälle? Also man muss jetzt sagen, wenn man dann auf das Ergebnis dieser Sondersitzung schaut, also eigentlich ist man da ohne konkrete Maßnahmen rausgegangen. Also Frau Reiche hat nochmal ganz klar gemacht, dass sie eigentlich keinen Anlass für staatliches Eingreifen sieht. Und dass halt grundsätzlich die Verantwortung für die Befüllung der Gasspeicher und damit für die deutsche Wintervorsorge bei den Händlern und Lieferanten sieht. Also vielleicht mit dem Einschub, also sie hat dann schon auch gesagt, naja, man ist ja in Gesprächen auch mit der Bundesnetzagentur, mit anderen Stakeholdern über ein zusätzliches Instrument, um sich halt gegen Angriffe von außen, also auf Pipelines zum Beispiel, abzusichern.
Ja, das ist tatsächlich ja jetzt eine Geschichte, die uns auch über den Sommer schon beschäftigt hat, weil die Gasspeicherbetreiber von Anfang an darauf hingewiesen haben, dass die Gasspeicher relativ gering befüllt sind. Wir hatten das Phänomen, dass die Gaspreise im Sommer verhältnismäßig hoch waren und es sich für Händler nicht wirtschaftlich getragen hat, die Speicher dann zu befüllen oder Gas einzukaufen, damit die Speicher auf die Gasmenge auf Vorrat zu legen und sie im Winter dann wieder ausspeichern zu können. Es wurde unter anderem auch begründet, eben mit staatlichen Vorgaben, die es gibt, diese sogenannten Füllstandsvorgaben, weil wenn diese dann eben durch den Markt nicht erfüllt werden, dann greift THE als Unternehmen im Staatsauftrag dann ein und kauft, egal zu welchem Preis. Das hat ja dann unter anderem während der Gaskrise dazu geführt, dass die Gaspreise eben auch massiv angestiegen sind. Katharina Reiche hat aber schon eigentlich von Beginn an klar gemacht, dass sie nicht staatlich eingreifen wird. Sie hat auch dann nochmal den Gasnotstand, die Stufe abgesenkt, um nochmal zu sagen, wir sind in einer entspannteren Situation. Eigentlich so ein Signal in den Markt, wir werden nichts tun. Das hat sie dann im Sommer nochmal gemacht, da extra eine Pressekonferenz einberufen und auch nochmal gesagt, der Staat wird nicht handeln. Trotzdem gingen wir gerade mal so mit einer minimalen Erreichung der Füllstandsvorgaben in den Winter rein zum 1. November. Und jetzt ist es tatsächlich ein kalter Winter und es ist insgesamt leerer. Die Füllstandsvorgaben gelten jetzt erstmal noch bis März 2027. Das ist EU-Recht, da kann die Bundesregierung auch nicht viel dran rütteln. Und es geht einerseits um die Frage, was kommt danach? Da hat ja das Bundeswirtschaftsministerium auch ein Gutachten beauftragt, wo durchaus empfohlen wird, so also eine nationale Gasreserve aufzustellen. Vorbilder gibt es in Österreich oder in Frankreich, gibt es da verschiedene Modelle. Aber es wird auch immer noch darüber gesprochen, was passiert denn jetzt eigentlich? Also wird es in diesem Winter noch knapp oder was passiert auch über den Sommer und was ist mit dem nächsten Winter? Hast du dazu eine Einschätzung?
Also das, was ja sozusagen immer als Argument herangezogen wird, weshalb die Situation ganz anders ist als noch zu Zeiten der Gaskrise, ist ja halt einfach die LNG-Infrastruktur, ne, die wir groß ausgebaut haben. Und dass halt auch verflüssigtes Erdgas auf dem globalen Markt einfach ausreichend vorhanden ist. Das ist so der zentrale Unterschied. Und ich meine, du hast ja auch die Füllstandsvorgaben angesprochen. Die wurden ja in der Zwischenzeit auch gelockert, was ja auch im Endeffekt Auswirkungen hatte. Also der Sommer-Winter-Spread hat sich leicht erholt und das ist ja auch das, was Frau Reiche in dieser Sondersitzung nochmal angesprochen hat. Da ist schon eine Verbesserung zu sehen und es sind ja auch für den kommenden Winter, ich glaube, 60% der Kapazitäten schon vermarktet. Also das hat ja schon Auswirkungen gezeigt, kann man sagen.
Okay, also das heißt sozusagen jetzt erstmal, wenn wir davon ausgehen, was ja jeder auch irgendwie so ein Stück weit hofft, ja, es ist jetzt dann irgendwann bald März, die Temperaturen dürfen auch irgendwie wieder ein bisschen steigen, die ganz dicken Winterjacken dürften dann auch gerne wieder in den Schränken verschwinden und ohne besondere Vorkommnisse sind wir eigentlich zum Beispiel eben über die LNG-Terminals zusätzlich mit abgesichert. Wir kriegen ja auch noch sehr große Erdgasmengen über Pipelines aus Norwegen. Also es gibt sozusagen verschiedene Pfade, um uns da abzusichern, auch wenn die Gasspeicher relativ leer sind.
Also ich habe mir gestern zum Beispiel auch noch so eine Diskussionsrunde angehört, wo Franziska Holz, stellvertretende Leiterin beim DWI, mit dabei war. Und da ging es natürlich auch um die Frage, naja, haben wir jetzt eine Knappheit oder nicht? Und da hat sie ganz klar gesagt, naja, es gibt ja einen zentralen Marker für Knappheit und das ist der Preis. Und der Preis macht gerade genau gar nichts. Also der liegt halt bei um die 30 Euro. Also der Handel ist seit Wochen, seit Monaten eigentlich unaufgeregt an der Stelle. Ne? Von daher muss man da eigentlich sagen, also da gibt es halt auch keine Anzeichen für Erdgasknappheit im Markt.
Die Aufgeregtheit kommt natürlich vor allem auch durch die Erfahrung der Vergangenheit, wenn besondere Ereignisse kommen. Und ich glaube, das ist sozusagen die Sorge, die den einen oder anderen umtreibt. Was wäre, wenn? Also wenn es irgendwo nochmal zu einem außergewöhnlichen Ausfall kommen würde. Das ist, glaube ich, eher so der Punkt, dass man sagt, sind wir dann genügend abgesichert? Und da wäre es wahrscheinlich mit ziemlich leeren Gasspeichern eher nicht der Fall.
Das Ganze hat ja auch eine politische Komponente, würde ich mal sagen. Also wir haben natürlich, was den LNG-Bereich angeht, auch mehrere Möglichkeiten, nicht nur die USA, auch Katar beispielsweise, die aber in erster Linie Langfristverträge schon abgeschlossen haben mit anderen Kunden, so dass wir dann, was Kurzfristverträge angeht, dann doch wieder bei den USA landen. Und da haben wir dann mit Trump natürlich jemanden, der auch gerne mal alles Mögliche nutzt, um seinen Willen durchzusetzen. Also die Frage ist so ein bisschen, wie kommen wir aus dem Erpressungspotenzial raus, was ja ein Stück weit da drin steckt? Oder wie seht ihr das?
Also da hat zum Beispiel Frau Holz gestern auch nochmal gesagt, dass sie das eigentlich gar nicht so sieht, dieses Erpressungspotenzial oder beziehungsweise die da eigentlich relativ entspannt drauf guckt, weil die Situation schon eine andere ist als damals mit Russland. Weil wir haben es halt eben nicht mit einem staatlichen Akteur zu tun, sondern mit ganz, ganz vielen LNG-Lieferanten, die halt vor allem marktwirtschaftliche Interessen haben. Von daher sieht sie die Gefahr da eigentlich gar nicht als so gegeben an der Stelle.
Ja, es ist ja leider so, dass man Donald Trump wahrscheinlich mittlerweile doch so manches zutraut, aber tatsächlich ist der LNG-Export aus Sicht der USA und der Import aus unserer Seite ja, vor allem eben auch durch private Unternehmen geregelt. Katharina Reiche verweist auch in dem Interview, das wir vorhin schon angesprochen haben, genau auf den Punkt, dass letztendlich über die deutschen LNG-Terminals dann in Summe an der gesamten Gasversorgung in Deutschland nur 10% US-LNG ankommt. Sie verweist dann auf Niederlande und Belgien noch als Länder, über die Erdgas zu uns kommt. Da muss man aber sagen, da erhöht sich natürlich der Anteil des US-LNG nochmal, weil natürlich auch in den niederländischen und belgischen LNG-Terminals LNG aus den USA ankommt. Also die 10%, das ist noch nicht die Gesamtzahl. Das ist sozusagen nur das, was über die deutschen Terminals zu uns kommt. Die deutschen Terminals sind gut ausgelastet. Wir haben jetzt gerade wegen des kalten Winters auch gesehen, die Ostsee war zugefroren. Also das privat betriebene Terminal in der Ostsee von Regas konnte zeitweise gar nicht genutzt werden, weil es eben so kalt war. Ich durfte das selbst sehen, weil ich in den Berliner Winterferien ein paar Tage an der Ostsee verbracht habe. Ein absolutes Naturschauspiel, ein Spektakel für die LNG-Versorgung, allerdings natürlich nicht ideal. Mittlerweile sind die Wege wieder freigeräumt und in der Hoffnung, dass es wärmer wird, können dann da auch wieder zusätzliche LNG-Mengen anlanden. Also in Summe kann man sagen, es steht ein bisschen schon spitz auf Knopf, aber wir sind eigentlich noch auf der sicheren Seite und sind guter Hoffnung und guter Dinge. Und Mareike, du hast es gesagt, das bestätigt vor allem auch so der Handel, der Marktpreis. Die Händler sind nicht aufgeregt.
Nee, die Händler sind nicht aufgeregt. Also auch die zugefrorene Ostsee, die du gerade angesprochen hast, hat sich überhaupt gar nicht wiedergespiegelt im Preis. Also es gab wohl tatsächlich Nachfragen bei Deutsche Regas, wann denn da wieder was geht. Also man guckt da schon drauf. Das kann man jetzt nicht anders sagen. Aber im Preis hat sich das auf jeden Fall nicht wieder gespiegelt. Also was mir zu dieser Sache noch einfällt, beziehungsweise was ich halt auch bemerkenswert fand, weil wir ja auch über die Gasspeicherreserve schon gesprochen haben und man ja dann immer sagt, naja, bei Öl machen wir es ja halt auch so. Da ist es ja so, dass die Reserve für 90 Tage reicht. Da hat Frau Holz gestern auch nochmal dargestellt, naja, bei Gas ist es eigentlich gar nicht so einfach, weil wenn man jetzt eine Gasspeichervorsorge treffen wollte für 90 Tage, dann müsste man sich sozusagen eigentlich alle Speicherkapazitäten, die wir gerade haben, einverleiben sozusagen. Also man hätte dann gar keine marktlichen Speicher mehr. Also man müsste da auf jeden Fall nochmal genau drauf gucken, wie man sowas regeln kann.
Das ist ein Thema. Wir werden weiter drauf gucken. Wenn ich auf meine Wetter-App gucke, dann sehe ich jetzt gerade im Moment, als wir aufzeichnen, Freitagvormittag noch -3 Grad. Aber fürs Wochenende schon zweistellige Temperatur gerade im Plus. Also da ist zumindest Besserung in Sicht. Die Frage der Gasspeicher werden wir weiterhin verfolgen. Allein schon deshalb, weil natürlich auch jetzt im Laufe des Jahres dann über neue Notstandsregelungen oder Notfallmaßnahmen weiterhin diskutiert wird und die dann auf den Weg gebracht werden. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns weiter beschäftigen wird. Dann sage ich mal, für heute an euch zwei beide vielen lieben Dank für euren Input, für die Themen, die ihr mitgebracht habt. Hat Spaß gemacht und ich habe es eingangs gesagt, wir hatten in der letzten Woche ja eine Sonderfolge und wer die noch nicht gehört hat, die würde ich wirklich allen Hörerinnen und Hörern nochmal ans Herz legen. Es geht um eine Hilfsorganisation, die Wasser- und Energietechnik in die Ukraine bringt. Und ich rufe das hier heute nochmal auf. Einerseits, weil es wirklich ein Thema war und ein Podcast, der, wie ich finde, sehr berührend war. Und andererseits ist genau jetzt gerade ein Konvoi unterwegs in die Ukraine. Es sind wieder viele freiwillige Fahrer unterwegs, die Material in die Ukraine bringen. Bei allem, was ich gerade so verfolgen kann, ist es auch durchaus nicht ganz komplikationslos dieses Mal. Ein Fahrzeug will nicht so, wie es sein sollte. Also kann auch sein, dass sich der ganze Konvoi jetzt über dieses Wochenende länger hinzieht. Das ist wirklich toll, was die Initiatoren und die Freiwilligen dort leisten. Ich finde das sehr unterstützenswert. Deshalb weise ich gerne nochmal auf die Folge hin. Ich verlinke sie auch nochmal zusätzlich in den Shownotes. Wer mag, kann da gerne nochmal reinhören. Und ich habe auch mit einem der Initiatoren kurz vor der Abfahrt nochmal telefoniert, weil die sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, vielen lieben Dank für Spenden, die eingegangen sind, jetzt auch im Nachgang zur letzten Folge. Und das möchte ich gerne weiterreichen. Fand ich auch sehr sympathisch, dass ich da extra nochmal einen Anruf kriege und die sich wirklich herzlich bedanken, kurz bevor die abfahren und wirklich eigentlich mit anderen Themen beschäftigt sein müssten. War auf jeden Fall eine sehr nette Geste, die ich einfach an alle weiterreiche, die das Projekt unterstützt haben. Ja, in diesem Sinne schließen wir für heute. Vielen Dank nochmal Carsten und Mareike. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche an gleicher Stelle. Ich freue mich drauf. Bis dahin alles Gute.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.